Herzlich willkommen an unserer ersten Veranstaltung von Sichtbar im Zentrum. Wir sind eine Veranstaltungsreihe von drei Veranstaltungen, die sich um Substanzen, um Sucht drehen. Und gemacht wir die, wenn der Verein Gassenarbeit 40 wird, das Jahr. Es wird einige von euch schon Begriff sein, was der Verein Gassenarbeit macht. Bevor wir aber hier mit dem spannenden Gespräch nachher mit Matthias Boss, mit Nadine Hasler und dem Urs anfangen, mache ich ganz schnell eine Einführung, um euch ein bisschen Kontext zu geben, um was es heute geht und vor allem, was wir auch da für eine Rolle spielen. Mit mir meine ich jetzt spezifisch Drug-Checking Luzern, Stilu. Ich habe gesagt, wir haben drei Veranstaltungen dieses Jahr. Das ist eben die erste Let's Talk About Drugs. Heute geht es nicht unbedingt nur um Sucht, sondern auch um rekreativen oder Freizeit-Drogenkonsum. Ich habe ganz viele Leute gesehen, die hier reinlaufen mit einem Bier oder einem Weisswein oder einem Rotwein in der Hand. Das ist die Droge, die tatsächlich am meisten konsumiert wird in der Schweiz. Rund 85% von allen Schweizerinnen und Schweizer über 15 konsumieren gelegentlich Alkohol. Ihr seht, das hat Auswirkungen. Was für Auswirkungen hat, wenn man illegalisierte Substanzen überhaupt nicht reguliert oder nur mit Repression begegnet, sehen wir auf dem Bild. Ihr habt es vielleicht schon mal erwartet, das Bild vom Blattspitz hat sicher etwas zu mit unserem Anlass heute. Eine grosse Tragödie damals, eine Heroin-Epidemie, die wir können bewältigen konnten. Damals haben wir keine Antworten auf diese Problematik. Die Politik hat dann aber gleich einen Weg gefunden, und zwar das Vier-Säulen-Modell, wo ich wieder Begriff sein werde. Repression immer noch Teil davon. Das ist auch etwas, das weit anerkannt ist, die Vier-Säulen-Politik, dass man eigentlich ein Problem von vier verschiedenen oder von verschiedenen Seiten angeht und so kann bewältigen. Eben Repression, das, wo eigentlich die erste und einzige Antwort war, wo das losgegangen ist mit dem Blattspitz und dem Letten. Das heisst, man tut illegale Substanzen weiterhin illegal halten und Leute büssen, die die konsumieren oder besitzen. Dann haben wir Prävention und Therapie und eben die zweite Säule, die ihr auch seht, Schadensminderung. Und die hat die Schweiz auch auf dem internationalen Parkett bekannt gemacht. Wir haben hier in Luzern ist der grosse Player für Schadensminderung, ist das eben der Verein Gassenarbeit. Wir haben verschiedene Angebote, am meisten ein Begriff, euch allen dürfte sein, Gassenküche, wo wir zentral gelegen haben, gerade im Geissensteinring. Und dort können täglich Leute ein und aus, die konsumieren, die auch suchtbetroffen sind. Das Modell ist 1995 eingeführt worden und hat bis heute Bestand und wird auch immer weitergeführt. Und man kann sagen, dank dem Blattspitz, dank der Tragödie vom Blattspitz und vom Letten, haben wir bis heute eine relativ progressive Drogenpolitik in der Schweiz. Und eine weitere Folge von dieser progressiven Drogenpolitik ist, dass wir auch ein Drug-Checking haben. Ihr seht hier die verschiedenen Betriebe vom Verein Gassenarbeit. Wir gehen heute, vor allem kümmern wir uns eben um das Unterrechts, Drogeninformation Luzern. Uns gibt es seit 5 Jahren. Bei uns kann man Substanzen testen lassen. Wir sind auch an Festivals rum. Und um nochmal auf das Beispiel mit dem Wein oder mit dem Bier in euren Händen darauf zurückzukommen. Die meisten von euch werden wissen, wie viel Alkohol etwa dort drin ist. Ein Bier hat 5% Alkohol drin, Wein 12%. Ihr wisst aus Erfahrung, was es etwa mit eurem Körper macht. Wir testen immer wieder Substanzen, die illegal sind. Und wir haben dort nur schon beim Gras, das ist auch eine Substanz, die weit verbreitet ist in der Schweizer Bevölkerung, haben wir schon Substanzen getestet, also Cannabis, die 3% THC drin hatten, aber auch schon Cannabis, die 70% Cannabis drin hatten. Ihr müsst euch also vorstellen, es ist wie wenn ihr jetzt euch ein Bier trinken am Abend und daraus sind 2 Flaschen Wodka reinlässt. Das ist ein sehr unerwünschter Effekt, könnt ihr euch vorstellen. Und gerade weil die Substanzen illegal sind, gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, können ihr darauf zu trauen, was genau dort drin ist, außer eben ein Drug-Checking, wo man das Zeug kann testen kann. Wie gesagt, wir bieten das an, einerseits an Festivals zum Teil, aber auch vor allem stationär, immer am Montagabend, kann man zu uns vorbeikommen, Substanzen abgeben, anonym. Und dann kommt man die Woche drauf, also am Donnerstag drauf, 3 Tage später, das Resultat über, was genau dort drin ist. Verbunden mit so einer Substanzprobe ist auch immer ein Beratungsgespräch mit Sozialarbeitenden, die entsprechend mal zuerst fragen, unter welchen Umständen wenn man diese Substanz konsumieren, ist da problematischer Konsum vorhanden oder nicht. Und unter Umständen können wir dann auch Triage machen. Was wir auch machen, also Triage heisst, wir können weitervermitteln an Fachstellen, die dann unter Umständen bei einem problematischen Konsum weiterhelfen können. Was wir auch machen, ist Safer-Use-Botschaften vermitteln. Safer-Use heisst, wir geben eigentlich den Leuten Tipps, ganz praktische Tipps, geben, wie sie die Risiken vom Konsum vermindern können. Jede Substanz und jeder Substanzkonsum, auch der von Alkohol, ist mit Risiken verbunden. Es gibt keinen risikofreien Konsum, aber die Risiken kann man massiv vermindern, wenn man einfach gewisse Regeln beachtet. Eine wichtige Regel ist zum Beispiel eben nie etwas untestet zu konsumieren. Und seit 5 Jahren ist das auch in Luzern möglich. Die Proben, die wir testen, die stellen wir aufs Internet. Wir auch, wenn wir Warnungen erstellen, das heisst, wir müssen auch zusammen mit anderen Drug-Checkings aus der Schweiz so eine Warnungsplattform betreiben. Ihr seht hier schön verschiedene farbige Pillen und Substanzen. Geht natürlich besonders gut bei Pillen, bei Pulver ist das ein schwieriger wiederzuerkennen. Trotzdem, das ist etwas sehr Wichtiges, dass wir das eigentlich transparent kommunizieren, dass nachher eigentlich die Leute, die auch nicht die Möglichkeit haben zum Testen, vielleicht einen Anhaltspunkt haben für ihre Substanzen. Ihr seht auch, wir haben auch Substanzen, die vielleicht nicht so bekannt sind darauf. Das ist auch das Drug-Checking, ist immer auch ein Seismograph für neue Substanzen, die plötzlich auftauchen. Hier haben wir eine Probenübersicht von 2024, was wir in Luzern getestet haben. Wir haben 274 Proben getestet. Die grössten Anteile, das sind Substanzen wie Amphetamin, LSD, MDMA, Cannabis, das wären natürlich Begriffe sein. Das sind auch so Substanzen, die in den 90er Jahren rum waren. Was man da nicht so sieht, sind die kleinen Players, die mit 2CB, Ketamin oder eben andere, wo dann ganz viele neue Substanzen noch dazukommen. Und das ist eine Realität, dass immer wieder neue Substanzen auf den Markt kommen und die halt ganz neue und andere Gefahren mit sich bringen. Auch da, wir sind ein Seismograph für so Gefahren. Wie jetzt zum Beispiel hier noch am letzten Beispiel, Anfang Februar ist in Zürich die Pille abgegeben worden. Ihr seht, das ist original verpackt, drauf steht Oxycontin. Ihr könntet die Substanz vielleicht von den USA oder vielleicht auch schon von einem Spitalaufenthalt, das ist ein bekanntes Opioid. Das ist aber nicht drin, was drauf steht, sondern es ist getestet worden, dass dort eigentlich ein unbekanntes synthetisches Opioid drin ist, wo massive Gefahren mit sich bringt. Und zum Glück hat die Person das getestet und nicht einfach zuerst mal konsumiert. Weil man könnte einfach davon ausgehen, das ist ja original verpackt, da kann nicht viel Schlimmes passieren. Aber genau dank einem Drug-Checking ist da vielleicht gerade wieder mal ein Todesfall verhindert worden. Mit dem gebe ich gerne das Wort weiter an Matthias Boss und an die Gruppe, die heute das Gespräch wird führen. Ich bin gespannt, was rauskommt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Merci vielmals, Christoph. Merci für die wirklich sehr lehrreiche und informative Input. Ja, herzlich willkommen. Mega schön sind ihr da. Es ist für mich immer wieder überwältigend, so viele Leute zu sehen. Und dass ihr euch alle interessiert heute für den Abend, für das Drogen-Check-In, für das, was auch mit dem verbunden ist. Mein Name ist Matthias Boss. Vielleicht kennen einige mich aus anderen Formaten. Ich habe unter anderem 6x6 gemacht oder Gestört erzählt, wo immer noch hier auch läuft, genau hier in diesem Pool. Und ich bin selber Psychotherapeut, habe auch hier ein Praktikum gemacht und wegen dem auch die Veranstaltungen dann zu lancieren. Und habe mich mega gefreut, als ich angefragt wurde, die Trilogie auch von der Gassenarbeit mitzugestalten zu ihrem 40-jährigen Jubiläum. Es hat mich mega geehrt, dass ich ein Teil von dem sein darf. Und Christoph hat eigentlich, wie schon gesagt, was heute auch so ein bisschen das Thema wird sein, es wird ums Dilu gehen, aber wir hängen jetzt ein bisschen an gestört erzählt, das Format, wo betroffene Personen auch über ihre Erfahrungen reden. Und das werden wir hier auch machen. Also einerseits wird eine Person vom Dilu da sein, eine Fachperson, und eine betroffene Person, ein Gelegenheitskonsument. Und die Idee von dieser Veranstaltung ist eigentlich, dass am Anfang wir ein Gespräch führen, so ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten vielleicht, und dass dann die Frage, also dass dann eigentlich die Bühne offen ist für eure Fragen. Wir haben das Funkmikrofon da und da könnt ihr eigentlich alles fragen, was euch interessiert, sei das jetzt die Fachperson vom Dilu oder der Gelegenheitskonsument. Ihr dürft alles fragen, was euch in den Sinn kommt. Dazu müsst ihr wissen, dass die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Also es wird einen Podcast geben, der sicher auf der Seite von der Gassenarbeit aufgeladen wird. Ihr seid aber nicht erkenntlich in dem Sinn. Also ihr müsst nicht euren Namen sagen, aber wir wären froh, wenn ihr einfach das Mikrofon, das da oben geht, würdet nehmen und dann erst die Frage stellen aus dem Grund. Genau, 75 Minuten ungefähr, das müsst ihr eigentlich wissen. Und ich glaube, Poolbar... Nein, die ist gar nicht offen. Ich habe gemeint, die ist offen, sorry. Aber ihr sind, viele von euch sind ja schon versorgt. Ja, an dieser Stelle möchte ich herzlich meine zwei Gäste begrüßen. Einerseits ist es eben die Fachperson von Dilu, das ist Nadine Hasler, und unser sagenumwobene Gelegenheitskonsument, der ein Pseudonym verwendet, insbesondere einfach auch wegen der Aufnahme und auch zum Schutz so seiner Person. Das ist der Urs. Herzlich willkommen, ihr zwei. Ja, ich komme eben so aus der psychotherapeutischen Ecke und das ist auch eine Frage, die ich immer stelle am Anfang bei meinen Gesprächen bei gestört erzählt und ich finde es eine mega wichtige Frage, auch bei diesem delikaten Thema heute. Wie geht es dir jetzt im Moment da, Urs, wenn du da hockst, wenn du in die Menge hineinschaust, wie geht es dir gerade, was passiert bei dir?
Ja, vielen Dank, dass ich auch da sein darf. Ich muss ein bisschen schmunzeln, habe ein Pseudonym. Aber ich bin nervös und habe auch eine Vorfreude, weil ich auch gerne über das Thema rede. Ich tausche mich gerne aus und ja, ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Und, ja.
Wieso hast du schmunzeln wegen dem Pseudonym?
Ja, weil das einfach die Vorbereitung immer ein bisschen das Thema war, ob wir was für eins wir brauchen und ob ich jetzt eins brauche. Und eigentlich würde ich auch gerne ohne Pseudonym da auftreten. Ich würde auch gerne mit meinem normalen Vornamen. Ja, und bin auch noch ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das wirklich soll. Aber ich glaube, so wie es jetzt ist, ist gut. Und das ist ja, ich habe es vorher schon gesagt, es ist, ich glaube, ein bisschen ein Prozess für mich. Und genau, und Urs ist auch ein schöner Name. Und der bin ich jetzt heute oben.
Mega, fast ein bisschen besser als Thomas, aber das ist der Insider. Ja, merci vielmals, bist du heute da und gibst du Auskunft über dich, über deinen Konsum. Nadine, wie geht es dir, wenn du da hockst und so in die Menge hineinschaust?
Ja, also ich bin auf die einen Seite richtig überrascht und freudig am Schauen, wie viele Gesichter mir da entgegenschauen. Und ich finde es einfach unglaublich schön, dass ich heute über meine Arbeit reden darf.
Schön. Auch schön, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, können, wie du auch immer so einem grossen Publikum Antworten können zu geben. Merci vielmals. Ich möchte den Fokus am Anfang so ein bisschen auf dich legen, Urs, einfach, dass wir so ein paar Eckdaten mal am Anfang haben. Das Gespräch ist sonst eigentlich mega offen, also ihr dürft ja nachher auch alle möglichen Fragen stellen. Aber dass wir einfach mal so ein paar Infos zu dir haben. Vielleicht zuerst, was ist überhaupt jetzt Tone, deine Motivation, über deinen Konsum zu reden?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir, oder mir ist es sehr wichtig, dass ich offen kann mich austauschen kann. Der Christoph hat sehr schön gesagt vorher in der Präsentation, eben beim Alkohol, ich weiss, wie viel Prozent drauf sind, das ist getestet, es gibt eine Verwaltung, eine Alkoholverwaltung beim Bund, die das alles prüft und eben bei den illegalen Substanzen gibt es das nicht und ja, ich bin einerseits sehr darauf angewiesen, jetzt auf Stilo. Auch die Gespräche dort. Ich bin aber auch sehr darauf angewiesen, mich auszutauschen mit anderen Leuten. Also ich sage das mit Freunden. Ja, und auch, ich denke, egal was man konsumiert, sagt das jetzt Alkohol oder LSD, ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder darüber reflektiert. Und ich funktioniere einfach sehr so, dass ich im Dialog kann ja, über mich selber reflektieren und genau, und ich freue mich dann auch auf Inputs und Kommentare im Anschluss. Also es müssen ja dann vielleicht nicht nur Fragen sein, es gibt ja vielleicht jemanden, wo irgendwie eine gute Ergänzung hat.
Ja. Vielleicht, dass wir eben zuerst mal so ein bisschen den Rahmen bekommen. Seit wann konsumierst denn du? Und vielleicht mit was hast du angefangen? Und wie ist es dann weitergegangen?
Ich habe gerade das letzte Mal, als ich beim Duilu war, wieder den Fragebogen müssen ausfüllen vom 20, also für das Jahr. Und das ist eben auch so eine Frage. Und wir haben vorhin angefangen mit dem Alkohol. Und ich glaube, das Alkohol, Nikotin, Rauchen, das war wahrscheinlich so mit 14, 15 das erste Mal. Cannabis vielleicht mit 16. Und dann ist es eigentlich sehr lange einfach bei dem geblieben, bis ich gehe auf die 40 zu. Und ich habe dann das erste Mal LSD konsumiert. Das muss in dieser Corona-Zeit sein. Ich glaube, es ist im 2020, ja, im Mai. Das erste Mal vergisst man Winger die nicht. Genau, das war in einer Hütte in den Urner Bergen. Und dort habe ich, so knapp 30 Mikrogramm LSD genommen. Und dann eigentlich von dort sind dann andere Substanzen hinzugekommen, so vor etwa 4, 4,5 Jahre.
Also sind andere Substanzen auch dazugekommen? Kannst du da sagen, was du alles schon ausprobiert hast, dass die Leute auch ein bisschen wissen, in welche Richtung sie können fragen?
Genau, also ich habe vor allem Erfahrung mit psychedelischen Substanzen. Ich habe erst mal LSD genommen dort und dann immer wieder. Also das ist MDMA habe ich schon konsumiert, mehrmals. Auch schon 2CB einisch, auch Mescalin, das dann aber in einer Kombination mit MDMA. Und echt seit jetzt, vor 3/4 Jahren habe ich das erste Mal Ketamin probiert, genau. Und DMT habe ich, das konsumiere ich auch regelmäßig.
Wir setzen es nicht voraus, dass ihr all das kennt. Ich kenne nicht alles. Aber einfach, dass man ein weiss, wo man nachfragen kann, vielleicht auch. Und wir kommen dann nachher noch ein bisschen genauer dazu. Dass wir, ja, du weißt es natürlich. Aber wir müssen jetzt nicht alle Drogen wie erklären. Ich glaube, für das sind wir heute nicht da, sondern eher für die Erfahrung nachher auch damit. Vielleicht noch ganz kurz. Wie viel konsumierst du denn? Was würdest du sagen, wie häufig, du hast jetzt mehrere Substanzen aufgezählt, wie häufig konsumierst denn du solche Substanzen? Ist das jedes Wochenende oder jedes zweite, einmal im Monat, einmal im Jahr?
Sicher nicht jedes Wochenende, obwohl es vielleicht auch schon mal eine Phase gegeben hat, wo ich vielleicht jedes zweite Wochenende habe. Ich würde sagen, so einmal im Monat. Ja. Das sind dann auch immer sehr spezielle Anlässe. Das wird auch, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ich mache das sehr häufig nicht allein. Oder meistens mache ich das in einer Gruppe. Und das, ja, man muss das auch vorbereiten. Oder? An welche Party gehen wir? In welche Hütte, oder zu wem heim, oder wo machen wir unseren Spaziergang durch und wer kommt alles mit. Und ich würde so sagen, ich glaube, so einmal im Monat trifft es eigentlich ziemlich gut, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Oder? Ich glaube, so eine volle Dosis MDMA, das ist vielleicht 3-mal im Jahr. LSD-Mikrosprayen, das mache ich vielleicht 6-mal. Ketamin mache ich vielleicht auch 6-mal. Beim DMT, beim Ayahuasca, das mache ich vielleicht 2-mal. Genau, ja, okay. Im Jahr.
Danke vielmals, dass wir einfach so ein bisschen einen Einblick haben. Auch. Nadine, zu dir, wie kommt man dazu, Drogen zu checken? Wie macht man das? Also hast du das gelernt, sozusagen? wie bist du dazu gekommen, beim Dilu zu arbeiten?
Ja, also als erstes habe ich eigentlich einfach mal soziale Arbeit studiert und dann geschaut, in welches Feld ich mich hineinbegeben möchte. Und der Suchtbereich war sicher immer etwas, was mich irgendwie interessiert hat. Aber ich habe gefunden, ein Drug-Checking ist wie nochmal ein anderer Bereich, wo man halt Menschen hat, die vielleicht noch nicht in einem risikohaften Schema konsumieren. Und dieser Bereich ist noch so unentdeckt auf eine Art, wo ich gefunden habe, dass das braucht es irgendwie mehr. Das hat mich irgendwie wie angezogen auf eine Art. Und ich finde es extrem spannend, können in diesem Bereich zu arbeiten, weil es auch einem selber immer wieder fordert, eben sich mit diesen Substanzen auseinanderzusetzen und dann aber auch gleich den sozialarbeiterischen Aspekt noch drin zu haben. Also es ist wirklich ein sehr spannender Mix. So.
Aber du sagst ja, du hast die sozialarbeiterische Sache auch drin. Wie sieht denn so ein Alltag von dir aus, wenn du beim Dilu arbeitest? Was machst du dort denn eigentlich genau?
Also ich bin vor allem dort, um die Leute quasi zum einen Raum zu schaffen, wo die Menschen können offen über ihren Konsum reden. Das heisst, wenn sie zu mir, zu uns ins Drug-Checking kommen, um etwas zu testen zu lassen, dann holen wir die Person ab dort, wo sie steht und probieren mal auch ein bisschen das Gespräch über den Konsum zu fördern, was dann auch schon die Konsumreflexion antreibt. Und das machen wir halt einfach, damit die Leute wirklich offen reden können. Weil oft treffen wir es auch an, dass das Thema halt sehr schambehaftet ist. Selbst in der Peer Group gibt es immer noch Mythen, wo man nicht offen über Sachen redet. Und wir merken immer wieder, dass wir dort einfach eine Art einen Safe Space haben, wo die Leute können über den Konsum reden können. Und wenn es dann braucht, kann es auch sein, dass wir eben etwas reagieren oder einfach weitere Infos vermitteln über Angebote, die es gibt oder auch einfach über die Substanzen an sich oder halt dann über die Risiken vom Konsum aufzuklären. So.
Weißt, lernt man das dann im Studium sozusagen oder wie bist du zu dem Wissen gekommen für dich? Das ist ja mega viel Wissen, das du eigentlich auch musst haben, auch um diesen Safe Space können zu kreieren.
Also quasi der Safe Space Aspekt ist sicher vom Sozialarbeiterischen, dass man Beziehung fördert zu den Personen und dass man eben das mal das Gespräch kann leiten. Und das andere ist natürlich das Fachwissen über die Substanzen, wo man sich einfach muss anlesen. Also dort bildet einem noch niemand darauf aus, was alles für Substanzen rum sind. Und es gibt auch immer wieder neue und es gibt immer wieder neue Studien, die rauskommen, aktuell über ganz viel LSD, Ketamin, Therapien etc. Und das ist wie Sachen, wo man sich eigentlich mit dem Team zusammen intern fortbildet. So.
Würdest du wieso sagen, dass der Urs, dass er wie so der typische Konsument, die typische Konsumentin ist, die zu euch kommt? Oder?
Das ist eine mega gute Frage, weil es gibt keine typische Konsumentin oder Konsument. Es ist wirklich, wir haben einen Querschnitt von der ganzen Gesellschaft eigentlich bei uns, von der Gassenklientel bis zu Grossmami quasi, gibt es alles, was dabei ist. Und das heisst einfach auch, es ist ein Bereich, wo man sonst nicht sieht in der Suchtarbeit, wo unentdeckt ist, also unentdeckt im Verborgenen auf eine Art ist. Und mit dem Angebot können wir halt wie auch zeigen, wie viele Menschen halt auch Substanzen konsumieren und zum einen grossen Teil halt auch nicht problematisch.
Also ob ich auch die Altersspanne ist eigentlich, es ist jetzt gerade vor kurzem auch wieder ein Artikel auch drin gewesen, dass ihr jetzt auch Minderjährige wie Möglichkeit haben, das zu prüfen. Also genau. Es geht jetzt eigentlich, kann man sagen, ab 10 bis Ende, oder?
Ja, gut. Ich glaube, die den Weg zu uns finden, mit denen suchen wir ein Gespräch, auf jeden Fall. Ich glaube, was wir jetzt von den anderen Drug-Checkings bis jetzt gehört haben, das ist niemand 12, der vorbeikommt. Also es wird irgendwo zwischen 16 bis 65 ist so der Rahmen ungefähr. Und im Durchschnitt ist der Durchschnittsmensch, der zu uns kommt, ist um die 30 ungefähr.
Wenn es gleich ein 10-Jähriger würde kommen, was würde er machen?
Dann würden wir mal abklären mit dieser Person, wie die Person dahergekommen ist, was genau die Konsummotivation ist, was für eine Substanz dabei ist und einfach ganz fest über die Risiken aufklären, die bei so einem jungen Alter ganz klar mitschwingen. Und das sicher nochmal mit Rücksprache mit dem Teamkollegin anschauen.
Vielleicht wieder auch zurück zu dir oder zu eurer Schnittstelle, besser gesagt. So eigentlich die Frage, die mega schnell auch kommt, glaube ich, in eurem Geschäft ist, wie würdest denn du auch konsumieren, wenn es Stilo nicht gibt? Du nutzt Stilo regelmässig, hast du gesagt, oder? Also du bist immer wieder mal dort. Würdest du auch noch konsumieren, wenn Stilo nicht da wäre?
Ja, das ist eigentlich die Frage, oder? Das ist die Knackfrage, wo ich mir auch schon ein paar Mal gestellt habe. Ich habe die auch schon klar mit Nein beantwortet. Aber es kommt, glaube ich, sehr ein bisschen auf den Kontext drauf an. Es kommt sehr auf die Substanz drauf an. Ich würd sagen, vielleicht Jein. Also zum Beispiel LSD kann ich weiterhin konsumieren. Das komme ich über Quellen, über die ich absolut vertraue. Das DMT ist das Gleiche. Ayahuasca. Aber ja, ich meine MDMA...
Also DMT, Ayahuasca, LSD, hast du wie sichere Quellen?
Ja, das bist du irgendwie auch eingebettet, oder? Also das ist... Sonst kann das vielleicht kurz sagen. Ich kaufe meine Substanzen, also MDMA, Ketamin, zum Teil auch LSD-Filz, kaufe ich über den Telegram-Kanal. Und dort wird zwar immer gesagt, das habe ich zum Beispiel beim Dilu getestet.
Da kannst du kurz sagen, was es ist, Telegram-Kanal, das ist eine Webseite, oder?
Ja, das ist eine App, die ich auf meinem Smartphone habe, wo ich anonym kann. Da kann ich verschiedenste Substanzen, je nach Dealer oder Verkäufer, wo der Kanal anbietet, wo der betreibt, kann ich verschiedene Substanzen kaufen. Und je nachdem weist dann der aus, was das erstens für eine Substanz ist und wie die dosiert ist. Und der schickt mir die dann per Post heim. Und ja, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht durchs Testen beim Dilo, dass das teilweise stimmt, die Angaben.
Also, du testest es dann noch einmal eigentlich?
Ja, natürlich. Ja. Das ist der Knackpunkt. Ich gehe mit jeder Substanz zum Dilo. Ich glaube, ich bin jetzt auch schon x-mal bei euch gewesen. Und ich glaube, für mich ist es sehr schwierig. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kenne, seit ich konsumiere, gibt es Stilo. Und wenn es nicht mehr gibt, Luzern, ich glaube, ich würde zuerst mal auf Zürich gehen oder auf Bern. Und wenn es jetzt da irgendwie Backlash gibt oder so, wenn man jetzt irgendwie zurück wieder zu einer starken Kriminalisierung geht vom Konsum. Ja, es ist natürlich toll, Drogen nehmen, das macht auch Spass, aber ich muss mir dann überlegen, ob ich je nachdem meine Gesundheit aufs Spiel setzen will.
Also das heisst, um es kurz versuchen zusammenzufassen, es gibt Substanzen, die du sowieso konsumieren würdest, weil du sicher bist. Andere, die du testen willst, vielleicht würdest du einfach ausweichen, auch in andere Kantone, wo es das Angebot auch gibt. Ich habe jetzt wie gerade gehört, es geht wirklich auf dieser Seite oder auf diesen Apps dann Substanzen, die angeboten werden, zertifiziert, Dilu. Möchtet ihr das?
Gibt es eigentlich meistens.
Wie?
Nein, also es steht oft wirklich auch Drug-Checking von Zürich, aber das, mit dem kann man quasi Werbung machen, ist möglich, aber es heisst halt einfach, dass die Substanz vielleicht, oder dass der Anbieter das Gefühl hat, jemand hat das mal getestet, aber es gibt immer wieder neue Batches aus dieser Lieferung quasi und eigentlich kann der Endkonsument, die Endkonsumentin kann nur sicher sein, wenn sie die Substanz selber testen kann. Weil jeder Anbieter kann quasi auf irgendeine Wasserflasche draufschreiben, testet im Neubad. Wegen dem weiss ich gleich immer noch nicht, was die denn eigentlich getestet haben.
Also das heisst auch, ihr distanziert euch eigentlich von dem. Es ist nicht so, dass ihr auch mit diesen Verkäuferinnen wie kollaborieren?
Nein, mit diesen Verkaufsplattformen haben wir gar nichts zu und auch alle anderen Drug-Checkings von der Schweiz nicht. Aber es kommt halt wie vor, dass sie das quasi benutzen. So.
Ja. Jetzt die Frage, also bei dir ist es eben so ein bisschen unklar. Das eine ist ja, das andere ist nein. Würdest du sagen, aus Fachperson auch, dass es kursiert ja auch viel immer, dass nachher durch das Drug-Check-In, dass dort dann eigentlich wie dann ein Freipass entsteht für Konsum. Dass vielleicht auch Leute, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen von mir, vielleicht, ich bin eher ängstlich. Ich überlege mir mega viel, ob ich jetzt konsumieren oder nicht. Das würde mir eine mega Sicherheit geben. So. Dass es dann wie mir auch eine Möglichkeit gibt, zu konsumieren, und sonst würde ich vielleicht nicht konsumieren. Und dann könnte ich, würde ich einfach Freipass bekommen, eigentlich zum Können konsumieren.
Ja, also zum Ersten ist es ja natürlich so, dass wenn du ja zu uns kommst, dann hast du dich ja eben, wie gesagt, schon ziemlich gut mit dem Konsum selber auseinandergesetzt. Also du hast die Substanz irgendwo irgendwie beschafft, hast dir schon überlegt, die jetzt zu konsumieren. Und das heisst, Stilo ist wie nur der Zwischenschritt und nicht der Anfangsschritt von dem Ganzen. Und wenn dann schlussendlich jemand zu uns kommt, geht es ja wie eigentlich darum, herauszufinden, was ist überhaupt deine Motivation mit dem? Braucht es wirklich die Substanz? Oder dass es wie, dass man dir genug safer Use-Infos kann mitgeben kann, dass du am Schluss am Ende selber kannst entscheiden, ob du das Risiko willst eingehen oder nicht?
Also wirklich auch einfach wieder eine Schadensminderung, die möglich ist auch für andere. Habt ihr wie Zahlen oder das Gefühl, dass auch durch das mehr konsumiert wird, überhaupt?
Zahlen, dass mehr konsumiert wird wegen dem Drug-Checking, gibt es in dem Sinn nicht. Aber es gibt Studien, die beweist von 2020, dass das Drug-Checking 90% von allen, die es benutzen, dazu veranlasst, ihren Konsum anzupassen. Also das heisst, wie eigentlich nach einem Use vom Drug-Checking tun wir sein Verhalten verändern und tut risikohaft, mit weniger Risiko eigentlich konsumieren.
Okay, vielleicht können wir dort später auch dazu kommen. Vielleicht hat aber das Publikum auch andere Fragen dort, was das denn für Leute sind, eben wieder, wo die kommen. Etwas, was mich noch wundern würde, nein, jetzt auch von dem her, vom Rechtlichen, wie es geregelt ist. Also, muss jetzt der Urs eigentlich Angst haben, wenn er dann aus dem Dilo rausläuft, dass er gerade von der Polizei abgefangen wird? Oder warum muss er das nicht haben, die Angst?
Rechtlich gesehen ist es genau das Gleiche, wie wenn du einfach so durch die Stadt läufst und deine Substanz in deiner Tasche hast. Mit dem muss man in dieser Rechtslage im Moment jederzeit eigentlich rechnen. Es gibt aber keinen Grund, dass man jetzt wegen einem Besuch von einem Drug-Checking irgendwie mehr kontrolliert wird oder so. Das hat keinen Zusammenhang. Empfohlen ist natürlich, dass man jetzt nicht, also dass man eine kleinste Menge ins Drug-Checking mitnimmt und nicht eine grosse Menge. So. Das macht ja keinen Sinn, mit dem einfach rumzulaufen. So.
Aber es gäbe nicht möglich, also oder gibt es da eine Kooperation mit der Polizei, in dem Sinn, dass die wüssten, sie könnten ja eigentlich einfach dort vorne warten, die wissen ja auch, wenn die Termine sind, könnten die Leute einfach abfangen. Ist das wie geregelt ein bisschen oder nicht?
Ein Stück weit. Also die Polizei hat natürlich auch Interesse, also nicht Interesse daran, jeden kleinsten Konsument oder Konsumentin zu verhaften. Mit dem macht man, also ich glaube, das ist auch in der Polizei inzwischen klar, dass das in der nicht förderlich ist, alle kleinen Fische quasi rauszuziehen. Es gibt Kommunikation zwischen der Gassenarbeit und der Polizei, aber es gibt kein Abkommen in dem Sinn.
Jetzt haben wir viel so über so das Politische auch geredet, über den Hintergrund. Wir haben ja wie auch die Freiheit, dürfen, über den Konsum an und für sich zu reden. Wir wollen ihn nicht glorifizieren, aber wir wollen ihn wie gleich auch über das offen können reden. Und da kommst du natürlich auch wieder ins Spiel, Urs. Was würdest du sagen, ist so, es ist ganz viel Substanzen aufgestellt. Ich glaube, wir haben nicht Zeit, alles wie durchzuschauen. Aber was ist für dich die Substanz, wo dich am meisten, ich sage es mal so, wo sich wirklich am meisten verändert hat? Und warum?
Also mich verändert hat, meine Persönlichkeit? Oder einfach die,
Prozess,
wo mir irgendwie mein Prozess...
Ich weiß nicht, was es denn verändert.
Ja, ich glaube, das ist eben noch schwierig, weil es hat ja, das baut ja aufeinander auf. Also ich habe gesagt, eben, ich habe vor 4,5 Jahren das erste Mal LSD genommen.
Der erste Konsum, wo immer noch in
Erinnerung ist. Und das hat mich schon sehr... Das hat mir wirklich eine völlig neue Perspektive gegeben. Und ich glaube, ja, es ist wahrscheinlich eine Kombination von allen, aber ich glaube schon, das LSD finde ich etwas, wo mir auch also wo wirklich auch Spass macht, auch einen Haufen Angst zum Teil, aber ja, wo ich merke, das ist eine Substanz, wo man irgendwie, es ist sehr schwierig für mich über das kurz zu reden.
Ich nehme es Wort nicht findest oder auch in dem Setting jetzt?
Ich glaube, weil die Worte ein bisschen fehlen, weil ich das Gefühl habe, ich will es nicht glorifizieren.
Ich glaube, wir kommen dann auch noch auf die Risiken so zu sprechen. Das ist wie auch, wir haben wie beide Seiten. Aber kannst du uns vielleicht auch mitnehmen in dem Sinn, einfach mal den ersten Konsum zum Beispiel? Du sagst, was ist dir das ist für dich passiert, dass du wie sagst, es hat sich etwas verändert? Wie hast du das wahrgenommen, die Erfahrung? Und was ist denn daraus entstanden, dass sich das so verändert hat?
Ich glaube, ich habe wirklich einen grossen Unterschied gemerkt im Vergleich zu anderen Rauschmitteln. Sei das vor allem Alkohol. Ich habe das in einer Gruppe gemacht und ich war mit Freunden dort und es hat wirklich meine Perspektive auf die Leute um mich herum geändert. Es ist spannend, es hat jemanden darunter gehabt, wo ich irgendwie nicht so eine einfache Beziehung hatte. Und LSD kann einmal sehr banal sein. Und ich habe dann gemerkt, hey, gar nicht die Person ist das Problem, sondern was ist eigentlich dein Problem mit dieser Person? Und hat dann einfach sehr vieles sehr stark relativiert. LSD gibt mir so eine Klarheit, eine Ruhe, aber auch, es macht Haufen Spass. Ich kann mich erinnern, beim ersten Mal habe ich plötzlich gemerkt, also ich will mich ausziehen. Und dann habe ich mich irgendwie ausziehen und bin oben ohne, habe irgendwie zu Technomusik getanzt, wo ich noch nie gehört habe, elektronische Musik. Und die Kombination ist also auch sehr spannend, Musik hören, tanzen und Substanzenkonsum. Und vielleicht wirklich noch als Ergänzung, die zweite Substanz, eben Ayahuasca, ich glaube, das ist dann so meiner Erfahrung am Schluss gekommen, wo ich gemerkt habe, das gibt noch eigentlich etwas anderes.
Kannst du kurz sagen, vielleicht wissen nicht alle, was es ist? Willst du das sagen?
Also, Ayahuasca ist eigentlich der Hauptwirkstoff für DMT und es ist eine Zusammensetzung aus einer Liane und einem zweiten Wirkstoff, wo zusammen dann eigentlich aus indigenen Völkern von Südamerika kommt. Und ein stark berauschten Zustand hervorruft, der etwa ein bisschen ähnlich wie LSD könnte verglichen werden, so entfernt.
Und ich habe immer gehört, das ist eine naive Frage jetzt, aber dass DMT also eine Substanz ist, wo man ihr nachher sagt, dass die vor allem bei Tod und Geburt ausgeschüttet wird im Körper. So etwas, dass das so einen Effekt hat, oder ist das so ein Ammenmärli?
Ja, ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich mal irgendwo bewiesen worden ist oder nicht, ob das die Substanz ist, die körpereigen ausgeschüttet wird. Was Fakt ist, dass es in ganz vielen Pflanzen und Tieren vorkommt. Also in der Natur ist der Stoff vorhanden, genauso wie Psilocybin bei den Pilzen.
Merci. Also das ist wie auch eine Substanz, wo deine Erfahrung sehr intensiv war. Warum denn?
Ja, dort ist es ein bisschen speziell. Eben, ich komme mir ein bisschen blöd vor. Oder? Das ist ja alles, was sehr trendet. Oder? Ayahuasca, LSD, Melissa, das hat ja jetzt auch eine Plattform. Oder? Das gibt auch einen Hype rundherum. Aber losgelöst von dem, also Klammer zu, was mir einfach sehr gefällt, ist dort das Setting. Das ist jetzt wirklich eine Substanz, die man nicht alleine zu Hause auf dem Sofa nehmen sollte. Das, oder, nein, das bin ich schon am Werten. Oder ich nehme sie in einem Setting mit anderen Leuten und es, jemand spielt Musik, es wird angeleitet, man verbringt das Wochenende miteinander, man kommt mit einer Intention rein. Ja, es ist sehr eine intensive Erfahrung. Und,
was ist denn intensiv
daran? Ja, also das erste Mal, ich glaube, ich es nicht mehr bewegen können. Ich konnte wirklich nichts machen. Und,
wie erstarrt war
es? Wie erstarrt, genau. Und einfach auch von den Halluzinationen ist sehr eindrücklich.
Hast du optische Halluzinationen oder auch akustische? Was hast du alles?
Sowohl als auch, ja. Und mit Tripped, also jetzt in dem Setting, wo ich es mache, ist glaube ich sehr wichtig. Also ich erzähle immer aus meinem Setting oder wie ich es mache, vom Ayahuasca. Man kann es auch anders machen. Ich glaube, ich schätze einfach auch in der Gruppe. Es gibt eine Intentionsrunde, es gibt im Nachgang auch eine Sharing-Runde, dass man sagt, was einem eigentlich widerfahren ist. Und die ganze Gruppe, wir treten aneinander. Jeder ist für sich, aber die Gruppe treibt. Und das ist eine sehr schöne, sehr intime Erfahrung, ja, was ich sehr, sehr gerne habe. Genau.
Du hast auch gesagt, dass man auch die andere Seite wie beleuchtet. Und dann würde ich auch gerne wieder das Publikum mal anfangen, dass sie die Frage stellen. Aber du hast auch gesagt, dass es auch beim LSD zum Beispiel auch mit sehr viel Angst verbunden ist. Was sind denn das für Angst? Während dem Konsum oder vor dem Konsum auch?
Ich glaube, das sind die gleichen Ängste, wie man sonst auch hat. Unsicherheit, die man sonst auch hat, wo dann vielleicht wie ein Katalysator, einfach je nachdem, wie man sich darauf einlassen kann, sehr stark sein können. Da können vielleicht Sachen aufkommen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Es kann auch eine grosse Trauer aufkommen. Das spüre ich immer mit psychedelischen Substanzen. Und mir hat das zum Beispiel, das ist einerseits beängstigend und alles, aber es ist eben auch sehr schön. Es gibt eine Möglichkeit, ich habe vorher nicht so den Zugang gehabt. Ich bin eher jemand, der Mühe hat, seine Gefühle zu beschreiben. Und jetzt so psychedelische Substanzen, MDMA, Ketamin, all die, die ich jetzt aufzähle, die ermöglichen mir das. Und das
ist während dem Konsum oder nach dem Konsum?
Beides. Und es ist nicht nur das, oder? Ich mache auch gerne Yoga, ich bin sonst engagiert in einem Verein, ich treffe meine Freunde, ich arbeite das. Das ist einfach so ein Puzzleteil. Ich glaube, das ist wichtig. Das funktioniert nur, ich hatte schon das Gefühl gehabt, so, jetzt bin ich irgendetwas am Umknübeln, jetzt nehme ich LSD und mache irgendwie verbringende Tage so und höre Musik und mache einen Spaziergang und gehe vielleicht noch baden und so. Und es ist völlig hinten raus, oder?
Also hinten raus, was heisst
ja, das? Ja, dass man dann irgendwie denkt, dass es vielleicht eben nicht die Entspannung kommt, sondern dass man einfach dann irgendwie auf dem Sofa wie festklebt und irgendwie das Gefühl hat, man starrt 2-3 Stunden lang an die Wand. Und eben von dem her ist es echt dann immer schön, wenn man es in einer Gruppe machen kann oder wenn es dann auch plötzlich wieder kippt, wenn man merkt, hey, wenn sich plötzlich auch gewisse Sachen relativiert. Wenn irgendein kleines Hebel, plötzlich kommt ein neuer Sound, ein neuer Track oder man sieht etwas aus dem Balkon, Fenster und dann plötzlich und dann wechselt das wieder. Und dann schon wieder jemand. Ich kann wie weitergehen.
Ich hatte jetzt so wirklich auch ganz viele Fragen, auch bezüglich zum Beispiel jetzt, was es mit deiner Psyche macht oder auch. Aber ich glaube, ich werde jetzt wie auch zuerst noch einmal dich etwas fragen und dann können wir es so aufs Publikum weitergeben. Jetzt,
Der Urs hat mega viele so Sachen auch gesagt, wie, dass er Sachen wie vorbespricht, nachbespricht, Setting. Es klingt ein bisschen fast wie eine Therapie. Also so wird ja jetzt auch häufig mal so gemacht. Dann muss das Setting halt stimmen, alles muss stimmen. Glaubst du selber oder mit deiner Erfahrung, mit den Leuten, die zu dir kommen, dass alle oder viele es so bewusst konsumieren, wie es der Urs macht? Oder gibt es da auch grosse Unterschiede von der Vorbereitung?
Ja, also es gibt natürlich schon extrem grosse Unterschiede, wie Menschen an das hergehen. Aber das hat ja wie auch damit zu tun, wie unsere Gesellschaft bis jetzt gebaut ist. Also dass es wie, dass man wie auf eine Art ein Bild hat von Drogen, das ist Spass, Spass, Spass und verboten und ganz schlecht. Und ich glaube, wenn man dann trotzdem die Substanzen konsumiert und eben einfach nur den Spass sucht, ohne sich über das auszutauschen, dann passiert sehr schnell, dass man in so einer psychischen Überforderung auch irgendwie reinkommt, wo es dann eben wichtig ist, dass man sich irgendwo darüber austauschen kann. Und wir erleben es recht oft im Drug-Checking, dass die Leute, während wir ja das Gespräch führen und auch den Fragebogen zusammen ausfüllen, dass die Leute ganz viel zu erzählen haben, weil da sind ganz viele Geschichten dahinter, die irgendwie oftmals auch keinen Platz haben, die vielleicht auch in der Peer-Gruppe keinen Platz haben, weil es ist dann auch nur cool, dass man zusammen konsumiert und das Ganze können wir halt in unserem Setting auch ein bisschen brechen, dass man auch einen anderen Zugang zu dem hat, vielleicht mit einer anderen Vorsicht oder auch mit anderen Gedanken dahinter an das hergeht. Und der Umgang mit diesen Substanzen, den muss man lernen. Der ist nicht einfach so gegeben und es ist nicht nur einfach Spass, es gibt Risiken und genau für das sind wir eigentlich dann da.
Gibt es denn auch bei gewissen Klientinnen und Klienten, die zu dir kommen, wo du wie merkst, hey, da geht es nur darum, sich wegzuballern, sozusagen. Und dann, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Also ist das wie auch, sind die überhaupt wertend denn, oder ist das wie auch wertfrei?
Also in unserem Kopf, während dem Gespräch, geht natürlich ganz viel ab, dass wir wie so probieren, Muster erkennen oder mit den Leuten eben sie selber quasi vielleicht in diesen kurzen 10, 15, 20 Minuten, die wir im Gespräch haben, an das herzuführen, dass sie selber überlegen, warum wollte ich mich überhaupt jedes Wochenende wegballern? Warum ist die Woche so streng und brauche ich das Wochenende dann, um alles rauszulassen? Hat es vielleicht andere Wochenende gegeben, wo ich ein anderes Erlebnis hatte und mich trotzdem gut gefühlt habe? Also, dass wir wie dort mit dem Gespräch eigentlich probieren, auch ein bisschen rauszuschälen, was eigentlich die Grundmotivation dahinter ist. So.
Und das macht ihr dann auch? Also ihr hinterfragt den Konsum auch in diesen Gesprächen? Dann.
Ja, das kann man auch absolut wertfrei machen. Also es ist, wir wollen ja den Leuten auch wertfrei begegnen und trotzdem probiert man im Gespräch, kann man das gut dorthin lenken, dass man kann über die Gründe dahinter reden. Je nachdem passiert das dann auch über Beziehungsarbeit. Also wenn die Leute halt wiederkommen, abgeben, merkt man auch, dass man vielleicht beim zweiten, dritten Mal nochmal ein anderes Thema aufmachen kann. Dass man plötzlich redet die Person über die Arbeit, obwohl man vorher nie über die Arbeit geredet hat. Und so kommt man dann halt wie zu einem Thema, das vielleicht ein bisschen darunter liegt. So.
Okay. Ich würde jetzt, glaube ich, die Gelegenheit wie nutzen, es gibt noch ganz viele Fragen, aber auch die Möglichkeit, euch zu geben, um Fragen zu stellen. Ihr könnt einfach wie die Hand heben und das Mikrofon. Ich glaube, es ist eins noch da unten von Christoph. Was wir bräuchten, wäre einfach, dass ihr kurz streckt und dann könnt ihr eine Frage stellen. Gibt es gerade eine Frage von euch? Ist eine. Dort oben.
Mich würde wundern, von beiden Sichten eigentlich, sowohl Dilu wie auch Peer, Urs. was habt ihr das Gefühl, was würde sich zum Positiven verändern, wenn jetzt zack, alle Drogen legalisiert werden. Und man eben nicht muss Schiss haben, dass die Polizei vor dem Dilo hockt.
Also ich würde gerade schnell etwas dazu sagen. Also ich glaube, es könnte recht verheerend sein, wenn man auf dem einen Tag auf den anderen alle Substanzen komplett legalisiert. Man sieht nämlich auch, dass man die Substanzen nicht einfach nur kann, legalisieren kann, sondern man muss sie regulieren. Es geht wie darum, dass wir als Gesellschaft einen Umgang finden mit diesen Substanzen, so auch wie es mit Alkohol passiert, dass wir früher noch viel öfters Werbungen für Tabak und Zigaretten überall gesehen haben, man im Fernsehen können rauchen etc. Und man hat es einfach mal ein bisschen im freien Markt überlassen, was man mit diesen Substanzen macht. Das merkt man auch beim Cannabis in den USA, wo es in gewissen Bundesstaaten legal ist und im liberalen Markt übergeben worden ist. Das sind auch nicht Szenarien, die man eigentlich wettet. Und auf der anderen Seite haben wir halt Prohibition, die auch nicht funktioniert. Also das heisst eigentlich, der Mittelweg ist, dass man irgendwie eine Regulierung von diesen Substanzen findet, und zwar nach dem Schadenspotenzial und nicht nach den politischen Meinungen über diese Substanzen.
Also du hast ja dir dann auch mal einmal im Vorgespräch noch erwähnt, das Schadenspotenzial, wenn man das anschaut, zum Beispiel, wenn man würde man eigentlich, Alkohol ist sehr schädlich und auch sehr gefährlich für die Gesellschaft in dem Sinn. Und gleich ist es legal, zum Beispiel.
Ja, also wenn man wirklich rein nur nach dem Schadenspotenzial auf den Mensch und auf das Umfeld von einer Substanz würde achten, dann wäre Alkohol sicher und Tabak sicher viel mehr verboten als LSD oder MDMA.
Die Frage ist ja, wie an beide gerichtet sind. Wie siehst du aus, wenn jetzt alles wie legalisiert werden würde?
Also alles, was Nadine gesagt hat, ja, das finde ich gut. Ich finde es gut, dass du zuerst angefangen hast. Ich persönlich könnte einfach auch über meinen Konsum offen reden. Ich könnte an meinem Arbeitsplatz sagen, dass ich an einem Wochenende nicht an der Kilbe war und 2,5 Liter Bier getrunken habe, sondern dass ich irgendwo an einer Techno-Party war und dort MDMA und LSD genommen habe. Und ich glaube, ich fände das, ich fände das schön. Und irgendwie könnte man sich vielleicht eben auch austauschen über solche Erfahrungen. Und genau.
Das ist aber etwas, wo du jetzt wie strikt auch trennst, also von der Arbeitswelt, beim Arbeiten weiss niemand, was du konsumierst.
Nein, das weiss eigentlich niemand, das wissen zwei, aber was losgelöst jetzt von dem, ich glaube, wir bewegen uns schon dank auch solchen Format, dank durch Berichterstattung, durch Bücher, Fernsehen, Radiosendungen, schon, dass auch die Leute offener sind. Ich glaube, meine Generation ist noch sehr so platzspitz geprägt. Die haben das von den Eltern auch die Bilder mitbekommen. Aber ich glaube, mein Ziel ist schon auch, ob jetzt morgen Drogen legalisiert werden, eigentlich auch dort durch zu offener zu werden, also unabhängig davon.
Okay, genau. Jetzt heute machst du einen grossen Schritt auch mit dem, dass du offener wirst, auch wenn es pseudonym ist, gleich bist du ja da.
Ja, man muss vielleicht auch noch sagen, dass es wirklich extrem schwierig ist, um jemanden zu finden, der hier bei diesem Talk mitmacht. Wir haben gesehen, wir haben 274 Proben analysiert, also so etwa so viele Menschen sind zu uns gekommen, und es hat sich genau eine Person bereit erklärt, um offen über seinen Konsum zu reden. Also das finde ich schon auch nochmal ein gutes Klatschen wert.
Ich rede einfach sehr gerne über Drogen. Und ich nutze jede Gelegenheit, wenn ich das kann. Statt meine Kollegen und Freunde voll zu labern, komme ich einfach da hin und labere. Ja.
Und ich hätte noch 1000 Fragen, aber ich werde euch die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Da oben ist noch eine. Ich glaube, erste Reihe Stuhl. Danke vielmals, Olivia. Es ist wirklich nötig heute, dass das Mikrofon da oben ist.
Hallo zusammen. Ich habe einen kleinen Nachtrag zu dem von vorhin, wegen dass Drogen illegal sind. Ich finde, eben, in der Schweiz haben wir das Glück, natürlich ist es illegal, aber wenn ich als Mensch durch die Stadt durchlaufe, unauffällig, nicht eine Szene mache, dann ist es ja wie, also für mich sind eigentlich Drogen in einer kleinen Menge legal, weil ich verhalte mich normal und durch das passiert wie auch nichts. Das einfach schnell als Nachtrag. Dann habe ich noch eine Frage an Urs. Ich habe es bei mir so gehabt, ich habe mit 21 das erste Mal konsumiert und für mich steht es wie so gewesen, ich habe mir einen Zeitpunkt gesetzt in meinem Leben, zum Beispiel, wenn ich mal ein Kind habe, dass dann würde ich dann mit dem Drogenkonsum wieder aufhören. Hast du dir auch so einen Zeitpunkt gesetzt? Weil ich merke jetzt so bei mir, ich habe noch kein Kind, aber ich bin an so einem Punkt, wo ich sehe andere Eltern mit Beer und Rave und ich so denke, ja eigentlich, es funktioniert ja tiptop auch mit Kind. Hast du dir die Gedanken gemacht? Wie stehst du zu dem?
Ja, vielleicht noch das, was du gesagt hast. Also ich persönlich bewege mich in dieser Stadt auch relativ frei, wenn ich Substanzen dabei habe. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die das eben nicht haben, oder? Je nachdem, wie man gelesen wird, je nachdem, an welchem Ort man ist. Genau. Und wegen irgendwann mal aufhören? Nein. Ich habe es nicht vor jetzt gerade, nein. Es gibt vielleicht sicher gewisse Sachen, irgendwie, je nachdem mit dem Alter, oder? Da kann eine hohe Dosis MDMA auch lebensgefährlich sein. Oder vielleicht mache ich mal eine Pause, vielleicht merke ich, hey, jetzt gehe ich lieber irgendwie, bin ich voll für irgendwie am Wandern oder will einen Marathon springen, also rennen oder so, und dann ist das mein Rauscherlebnis. Oder vielleicht sind es dann halt irgendein Kind, oder? Und dann, aber ich glaube, ich kann ein gutes Kind haben, wenn die vielleicht ein bisschen älter sind, etwa die mal ein Wochenende, ja. Also so stelle ich es mir vor, irgendwie an eine Party gehen oder mit Freunden in der Hütte. Das habe ich auch schon erlebt bei Ayahuasca, dass jemand kommt, also Eltern und Kind. Ja, also mich als, ja. Das wäre eigentlich auch immer eine Vorstellung von mir, das mal mit meinen Eltern zu machen. Ja, wäre, glaube ich, auch sehr spannend.
Fix.
Gibt es noch andere Fragen gerade? Auf den Stegen, oder?
Ja.
Merci.
Hallo zusammen. Der Urs hat jetzt vor allem eigentlich über das Erlebnis erzählt, also beim Konsum. Mich nimmt es noch Wunder, bei diesen verschiedenen Substanzen, wie ist es nachher, also Tage nachher, Wochen nachher. Weil ich habe manchmal das Gefühl, gewisse Leute, also die es konsumieren, realisieren das gar nicht so ganz, was nachher wirklich passiert.
Redest du von einer spezifischen Substanz oder allgemein?
Nein, also es wird wahrscheinlich bei allen ein bisschen anders sein, aber vielleicht kann er etwas erzählen, wie das bei den verschiedenen Substanzen ist. Ja,
ja, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die sagen, ich trinke keinen Alkohol mehr, aber ich nehme LSD im Ausgang und dann habe ich am nächsten Tag keinen Kater. Ja, stimmt irgendwie und stimmt irgendwie auch nicht. Es gibt Nachwirkungen. Also ich persönlich beim LSD merke auch, wenn das plötzlich weg ist und plötzlich auch wieder im Kopf ein bisschen lauter wird, dass ich auch eher auch schon mit Frust reagiert habe. Beim MDMA redet man etwa vom Zystic Blues oder so.
Also einfach, dass es auch nachher so eine depressive Phase geben könnte, ja, oder? Das ist schon auch ein häufiges Thema.
Ja, es kann vielleicht irgendwie, wir retten dann auch den Serotoninspiegel, ist dann irgendwie weit unten und dann muss sich irgendwie erst wieder auffüllen. Ich glaube, was mir hilft, ist wirklich einfach Zeit nehmen und sich dann bewusst sein. Vielleicht ja, nehme ich bewusst am Montag frei. Bin ich wirklich auch fein mit mir selber. Das braucht vielleicht eben auch, oder? Dass man dann sich nicht irgendwie in die Selbstabwertung kommt, oh, jetzt bin ich irgendwie ein Wochenende lang an einer Party gewesen und ich habe wenig geschlafen. Das kommt ja auch noch häufig dazu. Aber ja, ich denke, es braucht irgendwie auch eine Erholung. Und ich denke, ja, wie bei ganz vielen. Ich denke auch nach einem Marathon springen oder irgendwie nach einer Bergtour oder so, muss man wieder unten ankommen und merken, ja, da sitzt man halt wieder im Büro. Das gehört auch dazu. Und ja.
Du sagst jetzt viel auch so psychische Nebenwirkungen, die es vielleicht nachher hat, aber dass du dich nicht abwerten tust, sehr fürsorglich, sanft mit dir umgehen. Gibt es aber auch wirklich so, je nach Substanz, körperliche Symptome, die du spürst nachher, wo du merkst, oder auch, dass du merkst, du bist weniger leistungsfähig, du kannst weniger dich konzentrieren, oder eben du bist wirklich auch, spürst irgendwie Serotonin tief, dass du keine Energie für nichts mehr hast. Gibt es so etwas auch nach Konsum? Oder eher nicht?
Es gibt, glaube ich, beide. Also körperlich habe ich jetzt nicht so das Gefühl. Eben, ich glaube, eine gewisse Müdigkeit. Vielleicht hat man eben wirklich wenig geschlafen, oder? Ich glaube, das ist so das, was ich irgendwie spüre. Und ja, ich glaube, sonst irgendwie körperlich... Es kann sein, dass ich mal ein bisschen verwirrt bin und so, aber ich bin auch sonst einmal ziemlich verwirrt und ja. Ich hätte es, ja.
Also einfach auch vom Vorgespräch her, wo wir noch hatten, ist ja noch das Thema gewesen, dass du teilweise dir extra den Konsum so einplanst, dass du nachher Ferien hast oder dass du nachher einen Freitag hast. Das spricht für mich schon so ein bisschen dafür, es braucht so eine Zeit, um wieder aus dem rauszukommen. Auch, dass es nachher halt wieder lauter wird, so wie du sagst.
Ich wollte einfach auch Zeit haben. Oder? Es ist einfach auch schön, wenn man verbringt ja auch Zeit mit Freunden. Und es ist einfach schön. Ich habe es gerne, wenn dann nicht alle irgendwie daheim springen am Sonntagmorgen. Sondern man bleibt noch ein bisschen. Man bleibt noch ein bisschen zusammen und man redet darüber und man reflektiert. Ah, was hast du erlebt? Ah, das? Ah, krass. Ich habe gedacht, du sagst irgendwie dort und dort. Und ich war völlig ruhig gewesen. Oder ich habe mehr Lust gehabt zum Tanzen. Oder ich glaube, das ist schön, oder? Dass man noch wie zusammen sein kann mit Leuten, die man sonst auch gut kennt. Und wieder, ja, vielleicht dann wieder noch ein bisschen besser kennengelernt hat. Und ja, ich glaube, das ist schön. Einfach Zeit
haben. Ich komme gerade zu der Frage, ich möchte noch eine Folgefrage auch dich nachher gerade stellen. Wie geht ihr mit dem um, mit den Nebenwirkungen von diesen Substanzen? Oder wie erlebst du das bei den Leuten, die du ein Gespräch führst bezüglich Nebenwirkungen?
Also ja, die meisten Nebenwirkungen treten natürlich auf, wenn man eben gerade so Sachen nicht beachtet. Also das ist ja wie auch ein Taktik, um auf sich selber können schauen, so eine Safe-for-Use-Regel, dass man solche Erlebnisse auch wirklich in sein Leben wieder integrieren kann, dass man dem genug Zeit gibt. Egal, welche Substanz es ist, dass man wie überlegt, hey, es gibt wie auch noch einen Tag danach. Was habe ich dort vor? Esse ich genug in dieser Nacht? Oder trinke ich genug? Und mit solchen Sachen kann man diesen Downs oder diesen Serotonin-Downs auch entgegenwirken und meistens treten, also wenn man nach Sachen fragt, nach Erlebnissen, die unangenehm gewesen sind oder wo eben so Sachen auftreten sind, dann ist es meistens, dann fragt man halt nachher, was ist dort rundherum so passiert an dem Wochenende und meistens kommt dann halt raus, dass irgendwie die Dosis ist sehr hoch gewesen oder am nächsten Tag habe ich gerade müssen arbeiten etc. Und dem kann man halt auch ein bisschen vorbeugen. So.
Aber heisst das eigentlich, dass es egal, was ich konsumiere, es gibt immer einen sicheren Weg?
Nein, immer wenn du konsumierst, gibt es ein Risiko. Bei jedem Konsum, egal welche Substanz das jetzt ist. Und das kann man nicht wegdiskutieren, das wird immer so bleiben.
Ich habe gerade im Kopf, zum Beispiel, das sind halt mit den Klientinnen und Klienten, die ich auch zu tun habe, wenn es um Psychosen geht, zum Beispiel, wo auch Drogen induziert waren. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, das aufkommt. Wie geht ihr, ist das etwas, das häufig auch, wo ihr auch fragt? Auch zum Beispiel vor einer Vorgeschichte, gibt es so so Erfahrungen in der Anamnese von den Eltern oder so weiter, wo das Risiko könnte erhöhen. Ist das ein Thema zum Beispiel jetzt, Psychose? Oder ist das etwas, das ich jetzt aus meinem Blickwinkel überinterpretiere?
Also, dass man das Risiko natürlich aufzeigen der Person, ist extrem wichtig. Also, dass die Substanz, die sie bringen, mit der soll ja auch eine Auseinandersetzung passieren. Und das heisst wie auch, dass man auf das hinweisen, dass das Risiko besteht. Wir können nicht eine komplette Anamnese machen in dieser Beratung, die wir dort haben. Aber wir können es der Person mitgeben, dass das die Risiken sind und dass sie sich mit dem soll auseinandersetzen.
Und das kann ja vielleicht auch teilweise auch, also das erzähle ich jetzt einfach von meiner persönlichen, es kann auch helfen, es kann auch als Medikament, es kann auch sein, oder? Ja, also so erlebe ich es.
Aber das muss ich jetzt, glaube ich, ich weiss, dass da Fragen sind, aber das muss ich wie nachfragen, weil das auch immer so ein bisschen im Raum rumschwebt. Würdest du sagen, dass du auch konsumierst aus Selbstmedikation?
Ja, definitiv.
Also Ketamin, wie eine Ketaminbehandlung, das gibt es in der Luzerner Psychiatrie jetzt neu auch.
Ja.
Wieso gehst du nicht in die Loops?
Ja, Stigma vielleicht, irgendwie von einer psychischen Erkrankung vielleicht fast noch grösser ist als irgendwie von einer Substanzenkonsum.
Krass, ja.
Und ich kann es jetzt auch gar nicht sagen, schau, dieses Ketamin hilft besser dann. Aber ja, es kann auch einen Perspektivenwechsel geben, irgendwie auch in einer depressiven Phase. Also ich bin immer jemand, der immer wieder mit Depressionen kämpft. Ich habe seit 10 Jahren eine Diagnose für ein ADHS. Dort habe ich auch gemerkt, LSD ist etwas, wo etwas mit mir macht. Ich kann nicht einfach LSD nehmen und dann ist alles gut. Es braucht noch ganz viele andere Sachen nebenzu. Ich glaube, das ist immer wichtig. Aber es ist ein Puzzlestück für mich.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also in der Forschung gibt es ja auch ganz viele so Überlegungen. LSD ist weit vor in der Forschung, auch in der Psychotherapieforschung. Aber wie wirkt es bei dir, dass du wie sagst, es hilft dir, einen Umgang mit dem ADHS zu finden oder mit einer Depression zu finden. Wie war der Prozess bei dir gewesen?
Also beim LSD merke ich einfach, das bringt mir eine sehr grosse Klarheit und Ruhe, obwohl viel läuft. Und obwohl ich vielleicht irgendwie einen verwirrten Eindruck mache und irgendwie am Nuscheln bin oder
also, dass es wirklich ruhiger wird.
Ja, es ist wirklich, Kiel bei meinem Kopf macht eine Pause. Und da kommt vielleicht dann Sachen auf, die auch sehr unangenehm sein können. Also Klarheit oder der Lärm, der irgendwie auch häufig da ist, die Ablenkung, die hat auch eine Funktion, oder? Dass man sich dann vielleicht nicht immer vertieft mit etwas auseinandersetzt. Und wenn die Barriere auch geht und man den Raum hat, gibt es Platz für anderes. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung. Das hatte ich erst mit dem LSD gehabt. Ich muss vielleicht noch als Ergänzung sagen, ich habe noch nie irgendwie sonst ein Medikament gegen ADHS genommen. Also ich habe noch nie Ritalin genommen. Genau.
Also du kannst es nicht vergleichen in dem Sinn. Also es gibt ja auch viele übrigens, die Kokain konsumieren eigentlich. Wo dann eigentlich sagen, wenn sie selber ein ADHS haben und nachher Kokain konsumieren, dass sie anstatt aufgeputscht werden, dann ruhiger werden. Und das fragt man tatsächlich auch in der Anamnese nachmittags, wenn jemand so etwas konsumiert hat. Aber das ist wie bei dir, wird es auch bei LSD ruhiger und du hast einen Fokus mehr vielleicht auf ein Thema, das sonst vermieden wird. So. Und das kannst du bearbeiten, so könnte man es sagen. Okay. Gut, jetzt ist schon mega lange eine Frage da, tut mir leid.
Ja, ich springe mit dem Thema jetzt wieder ein bisschen zurück. Und
so ist
es. Ja, es mich einfach jetzt so ein bisschen zwickt. Die sucht dann gleich nach, dass immer etwas noch muss schlechter sein oder negativ. Und jeder muss doch noch irgendeinen Preis dafür zahlen. Ich glaube, man kann sagen, es gibt wirklich auch bei sehr vielen Substanzen einen sehr risikoarmen Konsum und einen nicht unwesentlichen Teil von den Leuten, die Substanzen ab und zu konsumieren, schaffen das, das auf eine Art zu machen, wo sie einfach überhaupt gar keinen Schaden daran nehmen. Weder sie noch ihre Gesellschaft, also noch ihr Umfeld, wo sie vielleicht sogar dann, wenn sie sich etwas Gutes tun, nachher wieder mehr Geduld haben mit ihren Kind, wo sie sonst ein anderes Mal vielleicht früher würde Geduld verlieren. Also ich glaube, es gibt einfach so eine Spannweite, oder? Und die Verbindung immer von halt eben Drogensucht, Abhängigkeit. Ja, wenn Polizisten, Polizistinnen darüber reden, die werden wahrscheinlich dann gerufen, wenn jemand randaliert oder wenn jemand zu dir kommt, hat er eben schon dann, weil er halt vielleicht eine Psychose dann gehabt, eine erste Psychose triggert durch das. Aber es, und immer auch die Frage nach, eben immer wieder auch das Thematisieren von diesen Psychosen, schlussendlich, ja, ist fraglich, oder? Das könnte man jetzt auch wieder nachschauen. Es gibt Wissen darüber, wie oft das wirklich vorkommt. Und ich glaube, in der Diskussion kommt es eben völlig in einer schrägen Proportion öfters vor, als dass es wirklich vorkommt. Und ja, ich glaube, es ist viel schwieriger, auch einfach zu sagen, ja, es gibt auch einfach einen positiven Konsum, wo jemandem kann gut tun, wo jemand kann mehr Freude am Leben haben und einfach, wo ihm einfach gut tut, wo er sich selber vielleicht näher kann begegnen, besser kennenlernen, Beziehung zu sich kann aufbauen, was er sonst nicht kann, Beziehung zu den anderen, zu der Umwelt. Also es gibt sehr viel Potenzial, darum macht er das nicht schon sehr, sehr lang früher legal, dann im Untergrund gleichzeitig in Studien wendet man sich in verschiedenen Therapieformen an, MDMA, LSD, die in der Schweiz eine lange Geschichte hat, oder eben die indigenen Völker mit dem Ayahuasca. Und ja, es ist so ein Unverhältnis, oder? Also es muss immer, wenn es denn die illegalisierte Substanz ist, muss es eigentlich prinzipiell immer mindestens ein bisschen auch ein problematischer Konsum sein. Und ich glaube, das kann man auch die Frage wieder in den Fachpersonen zurückgeben, oder? Also ist denn das Verhältnis so? Oder wie viele Leute überhaupt haben eigentlich auch einfach einen völlig unproblematischen Drogenkonsum? Gehen die ihren Job nachher? Sind Sozialarbeiter? Das ist mein Beruf. Oder Freunde von mir sind auch Psychologen, Psychiater, Ärzte. Und ja, da begegnen wir uns plötzlich wieder vielleicht in so einer Hütte mit dem Urs. Und es ist niemand von denen geht es schlecht.
Also vielleicht einfach, ich meine, genauso wie du in einer wie ich in einer Bubble bin, bist wahrscheinlich auch du in einer Bubble. Also es ist ja wie eine Frage, aber es wäre wirklich auch mal spannend, dann auch Zahlen zu sehen. Und ich glaube, uns oder mir, wenn ich jetzt auch frage, ich dürfte nachher gerne auch Stellung dazu nehmen, aber ich habe mich gerade angesprochen gefühlt auch, ist schon auch ein Thema in diesem Rahmen hier, beide Seiten können zu beleuchten trotzdem. Weil offenbar gibt es ja auch, das hat jetzt der Urs auch selber gesagt, wie auch eine Seite, die Nebenwirkungen hat. Also, dass wir das auch in so einem grossen Umfeld einfach beides müssen thematisieren. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht und ich würde die Frage auch gerne, wie weitergehen. Gibt es denn so Studien, ja. Weißt du, so von Dunkelziffern, Leute, die eigentlich konsumieren und niemals etwas entwickeln, etwas haben, kein Problem mit dem Konsum haben?
Es gibt in dem Sinne nicht Zahlen, wo man kann sagen, so und so viele Leute konsumieren irgendwelche Substanzen und haben keinen problematischen Konsum. Also weil vom Drug-Checking selber tun wir ja nicht einkategorisieren, wer welche Art von Konsum hat. Wir sehen einfach, dass das wirklich ein breiter Teil von der Gesellschaft ist, der Substanzen konsumiert. Und dass es ein Teil ist, der eben unentdeckt ist und wo man noch nicht so viele Zahlen darüber hat. Aber wenn man zum Beispiel Zahlen anschaut, von wie viele Leute sterben an Alkohol oder Nikotin im Jahr, dann sind wir irgendwie bei Alkohol bei 1500 Leuten im Jahr. Und von LSD gibt es in dem Sinn keine Zahlen, wie viele Leute von dieser Substanz in der Schweiz im letzten Jahr gestorben sind.
Und bei anderen Substanzen ist das wie ähnlich, jetzt, wo ihr testet, auch das Verhältnis? Oder
also das Verhältnis...
Also auch, dass es wie weniger schädlich in dem Sinne ist als Alkohol. Ja, es ist in Statistik gezeigt worden, welche Substanzen in allen Prüfen sind, ein paar sehr häufig auftreten. Oder,
Ja, also die grösste Problematik ist sicher die Abhängigkeit. Und das ist nicht, also ist bei vielen Substanzen eine Problematik, dass es möglich ist, dass man eine Abhängigkeit entwickelt. Aber trotzdem ist es möglich, einen kontrollierten Konsum zu haben. Auch bei Amphetamin oder Kokain ist es möglich, das gelegentlich zu konsumieren. Und man muss nicht eine Abhängigkeit aufweisen. Das kann man ja auch zum Beispiel in den Abwasserkontrollen gut lesen, dass wir in der Schweiz einen extrem hohen Kokainkonsum haben. Und wenn man aber in die Psychiatrie oder in die Gassenküche oder so schaut, dann haben wir jetzt nicht einen so viele Leute, wie Kokain konsumiert wird in der Schweiz, dann werden die Stellen völlig überlaufen. Also es muss ganz viele Leute geben, die das konsumieren, ohne dass es zu einem grossen Schadenspotenzial kommt.
Wie erlebst du das in deinem Umfeld jetzt auch, dass viele eigentlich da, auch die du kennst, oder du bist in dieser Szene, problemlosen Konsum zeigen?
Ja, ich kann jetzt nicht für andere reden. Ich kann nicht mal für meine Freunde reden oder so. Also was mir einfach hilft, oder ich habe mich auch schon gefragt, ob ich einen problematischen Konsum habe. Genau, das habe ich mir bei allen Substanzen, das habe ich mir bei Alkohol gefragt, beim Rauchen, Nikotin, aber auch bei Cannabis, das habe ich mir auch schon beim LSD gefragt. Genau, und bin dann aber immer zum und dann auch im Gespräch mit anderen, zum Beispiel mit jemandem vielleicht vom Dilo oder mit Freunden, wieder zu merken, ah, okay, ich will es vielleicht jetzt nicht gerade mehr so machen, ich will es vielleicht mal so probieren oder ich mache auch mal eine Pause. Genau, aber ich kann nicht, ja, für andere kann ich gar nicht reden, nicht mal für die Nächsten von mir.
Ja, aber wenn du jetzt würdest sagen, was unterscheidet dich jetzt davon? Oder was macht dich wie sicherer? Du hast dir die Frage immer wieder gestellt. Aber was ist für dich wichtig, dass du eben sagst, ich bin nicht abhängig von diesen Substanzen? Was würdest du sagen, ist dir besonders wichtig für dich, dass du das kannst sagen?
Wahrscheinlich kann ich es gar nicht sagen. Ich kann es wahrscheinlich dann erst sagen, wenn ich wirklich ein Problem haben. Oder? Ich weiss aber die Sicherheit, ich kann keine körperliche Abhängigkeit bekommen vom LSD. Und auch beim MDMA ist das nicht ein grosses Thema. Was etwas ein bisschen ist, ist beim Ketamin. Das habe ich auch, als ich das erste Mal gemacht habe, letzten Sommer, habe ich das auch ein bisschen gespürt. Da habe ich schon gemerkt, jetzt da so ein bisschen Ketamin mit dem Nasenspray, ein bisschen schnupfen. Ein bisschen Watte reinpackt. Das könnte jetzt gerade mir das Leben einfacher machen. Und vielleicht auch so ein bisschen das Craving auch schon verspürt haben.
Also so der Druck wieder zu konsumieren, der innere Druck.
Ja, genau. Aber das ist ja sehr schnell wieder vorbei. Das ist jetzt etwas, was ich überhaupt nicht verspüre. Genau, es war vielleicht auch in dem Zusammenhang gewesen, wie es eine Unsicherheit war, weil ich die Substanz nicht gekannt habe, weil auch gab es die Substanz jetzt aus dem Freundeskreis, wo ich das mache, niemand so gekannt hat. Und vielleicht, weil ich auch gelesen habe, dass es Ketamin auch kann, je nachdem, zu einer psychischen Abhängigkeit führen. Und genau.
Also du machst jetzt so einmal den Unterschied zwischen psychischer und körperlicher Abhängigkeit. Also das Ketamin wäre psychisch, nicht dass es nur eine psychische Abhängigkeit was würde auslösen.
Es gibt schon auch eine körperliche Abhängigkeit. Also das hat beide Komponenten.
Das Ketamin jetzt?
Jawohl, genau.
Und bei welchen Substanzen sonst? Oder wie ist das bei anderen Substanzen? Eben LSD zum Beispiel, MDMA, das wo jetzt die Urs erwähnt hat.
Also LSD hat keine körperliche Abhängigkeit. Psychisch kann es natürlich immer eine Komponente spielen. Bei jeder Substanz kann ein Mensch das Gefühl haben, ich brauche das immer wieder. Das ist sehr individuell. Und bei den Stimulantien, also Amphetamin, Kokain, haben wir sicher auch sehr starke und schnelle körperliche Abhängigkeiten, die können auftreten können. MDMA ist eher auch auf der psychischen Seite körperlich. Kann es sein, aber ist eher unwahrscheinlicher.
Ich werde es noch einmal öffnen. Ja, da ist noch eine Frage. Da hat es auch noch Fragen. Okay, jetzt geht es los. He? Schau, da ist, glaube ich, sicher gerade eine gewesen.
Ah, Matthias. Wir müssen
gleich
fertig machen.
Also, wir haben jetzt ganz aufschlussreiche oben gehabt, die anderthalb Stunden, wo ich jetzt auch einiges mehr weiss über die Problematik. Aber was ich noch gerne wissen möchte, wer finanziert überhaupt die Beratungsstelle von dieser Dame und vor allem die Drug-Check? Die bringen ja Klienten und wer finanziert das? Das würde mich noch wundern.
Jawohl, das würde ich sehr gerne beantworten. Wir haben seit dem Jahr, also seit dem 25. sind wir offiziell vom ZISK, vom Zwecksverband Institutionalisierte Sozialhilfe und Gesundheitsförderung, werden wir finanziert zum grössten Teil. Und ein Teil ist noch von der Gassenarbeit selber, die wir tragen. Aber das ist auch ein Resultat aus einer dreijährigen Projektphase, wo wir das zuerst erprobt hat, ob das Angebot ankommt, ob das sinnvoll ist, ob das genützt wird. Und jetzt können wir sagen, wir haben das können einbetten in die Angebotslandschaft von der Gassenarbeit und sind finanziert vom ZISK, also vom Kanton Luzern.
Da haben wir jetzt, glaube ich, zeitlich müssen wir langsam an das Ende kommen. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Das ist ganz entschieden aufgegangen, gerade vor dem Mischpult.
Ich möchte mal zurück auf das Thema Kind gehen und älter sein. Also man kann durchaus auch vernünftigen Konsum betreiben als Vater. Ich habe erst angefangen zu konsumieren, nachdem meine Kinder auf der Welt waren. Meine Frage geht als Frau mit ihr Richtung, mein Sohn kommt langsam in das Alter, wo ich damals erst mal mit Tabak, Alkohol und THC in Kontakt kam. Und die Frage geht an dich, was ist so ein bisschen ein idealer, nicht unbedingt Zeitpunkt, wie thematisiert man so Sachen? Jetzt nicht nur die illegalen Substanzen, sondern auch Alkohol, Tabak und THC, die ja auch einen gewissen Schaden anrichten bei noch jungen Menschen?
Also ich glaube, das ist sicher immer ein guter Zeitpunkt, wenn es vom Kind selber kommt. Also wenn selber eine Intention kommt, über die Substanzen irgendetwas zu wissen, ist es immer gut, über das zu reden in einer angepassten Sprache natürlich. Und dass man in dem Sinn nicht verleugnet, dass das Menschen konsumieren, sondern dass man probiert, mit dem Kind darüber zu reden, was es mit einem machen kann. Ist das okay so? Oder willst du noch etwas dazu sagen?
Also ich glaube, ich merke eigentlich, das Gefühl, es sind wirklich auch noch Fragen hier im Raum. Und auch ich hätte noch mega viele Fragen. Ich glaube, ich hätte noch ganz viel länger können mit euch reden, aber wir müssen langsam zu einem Ende auch kommen. Wenn jetzt noch Fragen rum sind, die ihr unbedingt geklärt habt, ich glaube, ihr seid ja auch noch kurz da und es gibt ja auch noch den Stand vom Dilu, wo da oben ist, wo auch noch Personen rum sind, wenn noch andere wie Fragen da sind. Könnt ihr euch wie an die Personen wenden oder zu uns führen noch kommen bei weiteren Fragen. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei euch zwei bedanken, bei dir, Urs, dass du so mutig gewesen bist und so offen mit deinem Konsum hast, da umgegangen bist und alle Fragen hast können beantworten und auch dir, Nadine, wie kompetent und so einleuchtend du alles beantwortet hast. Merci vielmals, dass ihr heute da Rede und Antwort gestanden habt. Danke vielmals.
ich würde gerne noch wie auf ein paar Sachen hinweisen. Einerseits, Christoph, kannst du echt noch kurz, wir haben ja da noch das Programm und weil es ja ein Jubiläum ist und eine Trilogie, ist es so, dass es auch weitergeht und ich freue mich mega, dass es noch zwei weitere Veranstaltungen gibt, auch in Form von dieser Trilogie. Das eine wäre «Im Schatten der Sucht», das ist am 12. Juni im Treibhaus und da geht es eigentlich um das Angebot vom Schalter 20 und vom Paradiesgässli, wo auch Fachpersonen kommen und Personen mit Erfahrung, also wo Erfahrungen haben mit eigenem Konsum oder mit Eltern, die konsumiert haben. Und am 21. August ist dann mehr noch etwas Politisches in der Gassenküche Luzern, wo Melanie Setz, die Stadträtin Markus Rüttisberger, ist eine Leitung Stadtarbeit in Basel, die Annemarie Kech, die Leitung vom Verein Shop Dach und der Valentin Beck, der Seelsorger von der Gassenarbeit, der heute auch da ist, werden dort miteinander diskutieren über die Herausforderung von Sucht im Alter. Es fängt auch, die Öffnung ist am 7:30 und am 8 geht die Veranstaltung los. Ist auch alles auf Kollektenbasis und da komme ich wie auch noch zum nächsten Punkt. Es ist so, dass ja, das alles gratis war und auch wie gesponsert sozusagen von der Gassenarbeit und gleich ist Gassenarbeit angewiesen auf Spenden. Und dazu gibt es da unten so ein Spendenhäuschen, wo ihr könntet auch eine Spende reinrühren oder auch per Twint etwas zahlen. Das ist auch möglich, es hat noch einen Code dort. Und ich glaube, da wären wir mega dankbar, dass eben genau solche Angebote wie zum Beispiel Stilu auch weiter kann funktionieren oder allgemein die Arbeit, die Gassenarbeit leistet. Am Schluss ist dann noch am 20. September in der Kornschütte ist dann noch das Jubiläumsfest dann noch am 11:45 und ich glaube dort, soweit wie ich weiß, sind auch alle herzlich willkommen. An dieser Stelle, merci vielmals, sind ihr so zahlreich erschienen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an anderen Veranstaltungen noch würdet teilnehmen und soweit noch einen ganz schönen Abend euch allen. Ciao zusammen.